HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Hitze, Starkregen, Schneestürme, wie gut sind Hessens Behörden eigentlich auf sowas vorbereitet? Um das zu testen, hat das Umweltministerium ein neues Projekt vorgestellt. Klimprax heißt es, und was es verspricht, das stellt unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller vor.
Üben für den Ernstfall. Mit diesen Worten ist die Pressemitteilung des neuen Projekts Klimprax überschrieben. Klimprax, das steht wiederum für Klimawandel in der Praxis und soll signalisieren, das Umweltministerium und das Landesamt für Umweltschutz haben den Klimawandel auf dem Schirm und wollen sich bestmöglich dafür rüsten. Der grünen Umweltministerin Priska Hinz wäre es natürlich am liebsten, eine Krise wegen Extremwetter ganz vermeiden zu können.
Wenn sie denn aber kommt, müssen wir aufgrund der Tatsache, dass die Strukturen sehr vielfältig sind, alle an einen Tisch holen, von der unteren Katastrophenschutzbehörde über die Feuerwehr bis hin zur Bundeswehr, um zu klären, wer ist an welcher Stelle gefragt.
Damit im Fall der Fälle eben nichts schief geht. Wer beim Projekt Klimprax allerdings an Katastrophenschutzübungen wie von THW und Feuerwehr denkt, der liegt falsch. Denn trotz des Namens geht es beim neuen Projekt der Landesregierung weniger um konkrete Praxis. Stattdessen soll auf Stabsebene analysiert werden, wie die Abläufe theoretisch funktionieren sollen und wo noch nachgerüstet werden muss. Zur Analyse gehört außerdem vorherzusehen, welche sogenannten Kaskadeneffekte im Krisenfall eintreten könnten, erklärt Thomas Schmid, der Chef des Landesamts für Umweltschutz.
Kaskadeneffekte sind Effekte, die ausgelöst werden durch ein Ereignis, was dann ein weiteres Ereignis sozusagen antriggert und das dann ein drittes Ereignis antriggert, sodass dann nicht nur eine Krise sozusagen eintritt, sondern mehrere gleichzeitig. Und auf solche eskalierende Situationen muss man sich einstellen, damit man weiß, wie man reagiert.
Heißt konkret, die Behörden müssen sich im Zweifel nicht nur um ein Hochwasser kümmern, sondern auch darauf einstellen, dass es Stromausfall, Treibstoffmangel, Lieferengpässe und Hamsterkäufe gibt. Ab kommendem Frühjahr und bis Ende 2025 sollen in den drei Regierungspräsidien Kassel, Gießen und Darmstadt jeweils drei Extremwetterereignisse durchgespielt werden. Dürre, Schneesturm und Starkregen. Wie wahrscheinlich es ist, dass die Erkenntnisse aus dem Projekt bald wirklich in der Praxis angewendet werden müssen, weiß wiederum keiner, ergänzt Thomas Schmid.
Extremereignisse sind aber dadurch ausgezeichnet, dass sie selten bis gar nie bisher vorgekommen sind. Deswegen sind die statistisch schwer zu erfassen. Also wir werden uns auf diese Ereignisse einstellen müssen, wie wahrscheinlich die kommen, das kann niemand sagen. Also es kann sein, dass wir die nächsten 20 Jahre gar nichts haben. Es kann aber auch sein, dass wir die nächsten 20 Jahre 3, 4 solche Ereignisse haben.
Die Opposition im Hessischen Landtag findet Prävention zwar grundsätzlich gut. Nach Ansicht der Linken sei Klimaschutz allerdings die beste Krisenvorsorge. Und da versage Schwarz-Grün seit Jahren. Das zeige sich darin, dass selbst gesteckte Ziele verfehlt würden. SPD-Fraktionschef Günther Rudolph unterstellt der grünen Umweltministerin wiederum einen frühen Einstieg in den Landtagswahlkampf. Denn eigentlich liege die Zuständigkeit für Katastrophenschutz beim Innenministerium.
Offensichtlich hat die Grünen Panik erfasst und sie wollen sich eines Themas annehmen, um zu suggerieren, wir haben das alles im Griff. Frau Hinz sollte endlich mal ihre Hausaufgaben im Umweltministerium machen, da hat sie genug zu tun und sich nicht in die Kompetenz und die Zuständigkeit von anderen einmischen.
Aus dem Umweltministerium heißt es dazu, man arbeite mit dem Innenministerium zusammen. Das Ahrtal-Hochwasser sei im Übrigen nicht Auslöser des Projekts gewesen, man habe schon vorher daran gearbeitet. Die Flutkatastrophe mache aber deutlich, wie wichtig es sei, sich vorzubereiten.
Klimprax, ein neues Projekt des Umweltministeriums. Sandra Müller hat es vorgestellt. Die Menschen in Frankfurt haben ihn mit deutlicher Mehrheit abgewählt. Oberbürgermeister Peter Feldmann. Am Freitag ist sein letzter Arbeitstag im Römer und jetzt war der dritte Tag in seinem Prozess wegen Vorteilsannahme im Amt. Viele Zeuginnen und Zeugen waren geladen, auch die Leiterin der Kita-Abteilung der AWO, die zuständig war für die Anstellung von Feldmanns Frau. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka war vor Ort. Sie hat uns beschrieben, wie Feldmann aufgetreten ist.
Peter Feldmann hat nach außen locker und gelassen gewirkt. Er hat gestrahlt, er hat dem Publikum Bekannte gegrüßt. Also ganz anders als an den ersten Verhandlungstagen, wo er der Sache eher angemessen ziemlich still gewirkt hat. Überraschung gleich zu Beginn, der bekannte Frankfurter Strafverteidiger Endres ist nicht mehr an seiner Seite. Er hat das Mandat niedergelegt, hat der Vorsitzende Richter gesagt. Feldmann hat später dann zur Presse gesagt, er sei es gewesen, der ihn loswerden wollte.
Jetzt waren ja die ersten Zeuginnen geladen, vielleicht sogar Belastungszeuginnen. War es denn so, Heike?
eher nicht, moralisch vielleicht verwerflich. Es ging zum Beispiel um das Abendessen mit den AWO-Chefs, bei dem Feldmanns spätere Frau ihren überbezahlten Job bekommen haben soll. Da hätte er vielleicht sagen müssen, es geht so nicht. Aber ob das für eine Verurteilung reicht, ich wage es zu bezweifeln. Und auch die ehemalige Frankfurter Sozialdezernentin Birkenfeld hat ihm nicht wirklich geschadet. Sie hat zwar durchblicken lassen, dass sie ihn nicht mag, aber Strafbares war da auch nicht zu hören. Sie hat von einem Gespräch in einer Theaterpause erzählt, einigt euch, soll Feldmann zu ihr gesagt haben im Zusammenhang mit der AWO. Mehr ist dann aber nicht passiert.
Was ist denn, wenn Feldmann in dem Prozess tatsächlich schuldig gesprochen würde?
Naja, sagen wir mal so, als Oberbürgermeister kann er nicht mehr entlassen werden. Das kann der Innenminister nicht mehr machen. Er kann ihn nicht mehr suspendieren, weil er ja dann kein Oberbürgermeister mehr sein wird. Er ist es noch 2 Tage lang. Also das fällt schon mal weg. Wir müssen dann mal gucken, was von dem Disziplinarverfahren, das er ja selber angestrebt hat, was nicht unnormal ist, weil man damit natürlich auch Rechte hat, wie man muss zu bestimmten Dingen nichts aussagen gegenüber seinem Dienstherrn, bis das Ganze geklärt ist. Man muss mal gucken, was aus diesem Disziplinarverfahren wird, wenn er verurteilt wird oder wenn das Verfahren eingestellt wird gegen Auflagen, dann ist, glaube ich, auch das Disziplinarverfahren rum. Ansonsten könnte das noch für ihn unangenehm werden.
Sagt Gerichtsreporterin Heike Borufka über die Fortsetzung des Prozesses gegen Peter Feldmann wegen Vorteilsannahme im Amt. Am Freitag ist Feldmanns letzter Arbeitstag als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Das Land Hessen spendet Feuerwehrfahrzeuge für die Ukraine. Drehleiter, Mannschaftswagen, Löschfahrzeuge und die ukrainischen Einsatzkräfte der Feuerwehr werden außerdem in Kassel ausgebildet, denn die Technik in der Ukraine ist zum Teil veraltet. HR-Inforeporter Carsten Gohlke war bei der Ausbildung dabei.
Konstantin Kowaljow beobachtet ganz genau jeden Handgriff. Auch er ist einer der 5 ukrainischen Feuerwehrleute, die derzeit an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel an der modernen Technik ausgebildet werden.
In Kassel bekommen wir mit dieser modernen Technik, die uns hier zur Verfügung gestellt wird, die Möglichkeit, Brände und auch Gefahrensituationen in zerstörten Gebäuden in meiner Heimat viel effektiver zu bekämpfen.
Insgesamt 6 Feuerwehrfahrzeuge stellt das Land Hessen zur Verfügung. Für den Leiter der Landesfeuerwehrschule, Erwin Baumann, ist aber nicht nur die Bereitstellung der Technik ein wesentlicher Bestandteil der Hilfe für die ukrainische Feuerwehr.
Aufgrund der Tatsache, dass viele Feuerwehrfahrzeuge auch bei den Angriffen zerstört worden sind, wurden bei der ersten Aktion schon 4 Fahrzeuge an die ukrainische Feuerwehr übergeben.
Fabian Jentsch, der das Projekt mit den Ukrainern betreut, erläutert an einem Mannschaftsfahrzeug, das auch seinen Weg nach Kharkiv antreten wird, die Zusatzausrüstung.
Speziell für schwere technische Rettung dort zum Beispiel Trennschleifer zur Verfügung gestellt, mit denen sie jetzt in der Ukraine schon arbeiten. Oder neben normalen Pulverfeuerlöschern auch wiederaufladbare Wasserlöscher.
Aber es wird natürlich während des Aufenthalts an der Landesfeuerwehrschule nicht nur gearbeitet. Besonders stolz ist Fabian Jentsch, dass es ihm gelungen ist, die Familien der ukrainischen Feuerwehrleute nach Kassel zu holen und so ein Treffen zu organisieren. Die Maschinisten aus Kharkiv haben ihre Frauen und Kinder seit Monaten nicht mehr gesehen.
Die haben ihre Familien in ganz Europa verteilt. Das heißt, wir haben 3 Familien, die jetzt aus Dänemark, Polen und Königswinter in Deutschland angereist sind.
Für Konstantin Kowaljow und seine Kameraden werden die Tage von Kassel unvergessen bleiben, erklärt der junge Ukrainer. Bei Besuchen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kaufungen und der Berufsfeuerwehr in Kassel hat er viele neue Eindrücke gesammelt, die ihm bei seiner Arbeit in Kharkiv helfen sollen.
Ja, uns hat Kassel sehr gut gefallen, weil wir hier sehr effektiv und praxisnah trainieren konnten. Wir haben uns mit Feuerwehrleuten getroffen, die uns manchen Trick bei der Brandbekämpfung mit der modernen Technik verraten haben. Dafür sind Kollegengespräche unersetzbar.
Am Freitag werden die Ukrainer dann mit ihren neuen Fahrzeugen die Heimreise antreten. 3 Tage dauert die Überführung nach Kharkiv. Dann heißt es Abschied nehmen von den Familien und von den neu gewonnenen Freunden an der Landesfeuerwehrschule Kassel.
Hessen spendet Fahrzeuge für die ukrainische Feuerwehr und bildet auch Feuerwehrleute fort. Carsten Gohlke war dabei. Und jetzt noch ein Blick nach Frankfurt. Einst war sie die größte Synagoge Frankfurts. Die Synagoge an der Friedberger Anlage aus dem Jahr 1907. Doch wie viele andere Synagogen in Deutschland wurde auch sie während der Novemberpogrome 1938 in Brand gesetzt. Kurz darauf ließ die Stadtverwaltung sie abtragen. Auf ihren Fundamenten wurde dann ein Hochbunker gebaut, der noch heute steht. Seit Ende der 80er Jahre bemüht sich die Initiative 9. November, diesen Gedenkort bekannt zu machen. Daher nimmt sie auch teil an der bundesweiten Aktion des World Jewish Congress. Jetzt zum 9. November war das so. Und das gibt es auf diese Weise nur in Hamburg, Berlin, München und eben Frankfurt.
Renata Berlin steht vor der kahlen Fassade des Hochbunkers an der Friedberger Anlage. Als Sprecherin der Initiative 9. November in Frankfurt erzählt sie von der israelitischen Religionsgesellschaft, einer Gemeinschaft orthodoxer Juden, die 1907 hier die größte Synagoge Frankfurts eingeweiht hat. Die Grundmauern dieser Synagoge haben einen größeren Grundriss als der Bunker und dürften noch unter der Erde zu finden sein, sagt sie.
Wir wollen die Grundmauern der Synagoge ausgraben. 2004, 2005 gab es schon mal eine kleine Ausgrabung. Schülerinnen und Schüler der Wöhlerschule mit Unterstützung von einem Archäologen haben hinter dem Bunker gegraben. Man hat tatsächlich Sachen gefunden, von denen man sicher ist, dass das zu der Synagoge gehört.
Einen ganz anderen Eindruck will die Initiative 9. November vermitteln, zusammen mit dem World Jewish Congress. Vor dem Hochbunker sind dann zwar nicht die Grundmauern der einstigen Synagoge zu sehen, aber ihr Innenraum wird dreidimensional an die Fassade des Hochbunkers projiziert. Bella Schwiraschwili, Pressesprecherin des World Jewish Congress in Berlin, hält es für wichtig,
damit die Shoah niemals in Vergessenheit gerät. Sie soll in den Köpfen der Menschen präsent bleiben.
Deshalb gibt es derartige Projektionen gleichzeitig auch in Hamburg, Berlin und München. Möglich ist das, weil Marc Gellert, Leiter des Forschungsbereichs Virtuelle Rekonstruktion an der TU Darmstadt, mit Studierenden über Jahre zerstörte Synagogen virtuell rekonstruiert hat. Dazu gibt es im Hochbunker an der Friedberger Anlage seit einem Jahr eine Dauerausstellung auf Basis von Bauplänen, Fotografien und Zeichnungen.
Es gibt auch Projekte wie Frankfurt Höchst. Da haben wir mit einer Zeitzeugin gearbeitet. Ich bin auf Long Island gereist. Ich bin also in den USA besucht und saß mit ihr an ihrem Küchentisch mit meinem Laptop und habe nach ihrer Erinnerung dann die Synagoge eingefärbt. Sie erwähnte dann, dass die Decke, das Gewölbe in Blau war mit silbernen Sternen und erinnerte sich noch an die Tür, die sie gesehen hat, von innen, die weiß war.
Schon seit Mitte der 90er Jahre arbeitet er an diesem Projekt und hat bisher insgesamt 25 Synagogen virtuell rekonstruiert. Die vorläufigen Ergebnisse werden an weiße Wände in der Ausstellung projiziert. An Computerarbeitsplätzen können Besucher sogar eine virtuelle Brille aufsetzen, um quasi durch die Frankfurter Synagoge zu spazieren.
Ein mächtiges Tonnengewölbe prägt den Innenraum. Sie sitzen auf einer der Bänke im Erdgeschoss. Hier saßen früher die Männer.
Ein Angebot auch während der Projektion vor dem Hochbunker, die Marc Gellert für eine wichtige Aktion hält, um auch in die Stadt Frankfurt hineinzuwirken.
Das ist ein tolles Erlebnis, wenn man dann diese Bilder da sieht, gerade in der Nacht, und der Innenraum in der Rekonstruktion dann strahlt auf dieser nüchternen Wand.
Jutta Nieswand über die Synagoge an der Friedberger Anlage in Frankfurt, die mitgemacht hat bei der bundesweiten Aktion des World Jewish Congress. Und das war der Tag in Hessen zur Wochenmitte mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.